Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Und ich freue mich sehr, hier heute eine Philosophin zu Gast zu haben, die sich nicht nur akademisch mit Philosophie auseinandergesetzt hat, viele, viele Jahre und sich auch immer noch auseinandersetzt, sondern die auch im Fernsehen eine Philosophie-Sendung moderiert, nämlich die Sternstunde Philosophie im Schweizer Fernsehen. Außerdem ist sie Kolumnistin bei uns im Philosophie-Magazin. Herzlich willkommen, Barbara Bleisch.
Danke, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr, hier zu sein.
Barbara Bleisch hat gerade ein Buch vorgelegt, das im Hansa-Verlag erschienen ist. Es heißt Warum wir unseren Eltern nichts schulden. Und das ist ein Buch, was sich durch sehr vieles auszeichnet, unter anderem dadurch, dass es unglaublich klug ist und gleichzeitig verständlich, also höchst verständlich geschrieben ist. Also auch wenn Sie nicht Philosophie von innen heraus kennen, wenn Sie nicht Philosophie studiert haben, wirklich, man kann es sehr, sehr gut verstehen. Trotzdem ist der Gedankengang hochinteressant und sehr differenziert. Es geht nämlich tatsächlich um die These, dass wir unseren Eltern nichts schulden. Und das, Barbara Bleisch, ist ja zunächst einmal kontraintuitiv. Warum schulden wir unseren Eltern nichts? Also immerhin haben uns die Eltern ja auf die Welt gebracht.
Genau, und davon bin ich ja auch ausgegangen. Also diese erstmal Intuition, die wir alle haben, dass wenn wir überhaupt irgendjemandem etwas schuldig sind, dann doch ganz sicher den Eltern, war für mich eigentlich der Ausgangspunkt dieses Buches. Denn was tun Philosophinnen und Philosophen, wenn sie eine Selbstverständlichkeit antreffen? Sie bleiben da natürlich nicht stehen, sondern wollen die Gründe für diese Selbstverständlichkeit herausfinden. Und insofern ging es mir darum zu prüfen, was spricht denn eigentlich genau für diese These? Und nach vielen Jahren des Nachdenkens und Lesens habe ich irgendwann festgestellt, nicht besonders viel oder nicht das, was ich dachte. Also tatsächlich bin ich zum Schluss gekommen, wir schulden unseren Eltern nichts als Kinder. Also das heißt, dieser Titel ist natürlich leicht verkürzt. Wir schulden unsere Eltern eine ganze Menge als Menschen, denn auch Eltern sind Menschen. Und natürlich schulden wir allen Menschen zum Beispiel so etwas wie grundlegenden Respekt. Und wir schulden unseren Eltern möglicherweise auch viel aufgrund der Beziehung, die wir zu ihnen haben. Aber alleine aufgrund des Umstands, dass wir Söhne und Töchter sind, haben wir keine Pflicht.
Ich meine, das widerspricht ja so der allgemeinen Erfahrung erstmal, weil jeder von Ihnen wird das kennen. Ja, man müsste eigentlich mal wieder die Mutter oder den Vater oder die Oma besuchen, aber man will eigentlich nicht. Irgendwas sperrt sich in einem und trotzdem denkt man, oh, ich bin's ihr oder ich bin es ihm schuldig. Und dann zerfleischt man sich innerlich und denkt, oh Gott, ich kann das jetzt nicht absagen und fährt dann irgendwann trotzdem hin und fühlt sich auch schlecht, weil man eigentlich keine Lust hat. Also jeder kennt das wahrscheinlich. Ist das nicht, also könnte man nicht sagen, dass alleine diese Erfahrung schon dafür spricht, dass wir unseren Eltern eben doch etwas schulden, weil wir einfach so tief davon überzeugt sind, uns das ja auch ständig fühlen. Also wie kommen Sie jetzt philosophisch zu der Auffassung, dass wir unseren Eltern nichts schulden? Was ist das Argument?
Also erst einmal rein vom Gefühl ausgehend, die Intuition nehmend, das scheint mir eben noch kein Argument zu sein. Und Konventionen sind auch wiederum philosophisch gesehen oft Anlass gewesen, um zu fragen, haben diese Konventionen denn wirklich eine gute Rechtfertigung? Denken wir an John Stuart Mill, den großen Vordenker des Liberalismus. Wenn wir gesagt hätten, Konventionen gelten einfach, das wäre ein Kniefall vor Konventionen, dann hätten wir bis heute keine Frau, die ein Frauenstimmrecht hat zum Beispiel. Sage ich auch als Schweizerin hier. Also deswegen glaube ich, Konventionen sind erstmal da, um sie zu prüfen. Jetzt haben Sie aber nach meinen Argumenten gefragt und tatsächlich, glaube ich, spricht erstmal ja wirklich viel dafür zu sagen, es gibt da eine bestimmte Schuld. Sie haben schon das Lebensgeschenk angesprochen. Allerdings genau wenn wir vom Lebensgeschenk ausgehen, dann müssen wir ja sagen, alle Kinder sind ihren Eltern eine Menge schuldig, denn alle sind Geborene. Aber was ist mit den vielen, vielen Kindern, die grauenhafte Kindheiten hatten? Also man kann zum Beispiel Kafka lesen oder Peter Weiss lesen und merkt sofort, das wäre nun wirklich grausam, Menschen zu verpflichten, für ihre Eltern zu sorgen, die überhaupt nicht hinreichend selber versorgt worden sind. Also merken wir, das kann nicht alleine am Kindsein liegen, sondern es muss was damit zu tun haben, wie diese Beziehung war. Und wenn wir dann damals stehen bleiben, dann merken wir, brauchen wir mehr Argumente. Weil genau das, wie gut eigentlich diese Fürsorge war, ist oft auch Anlass von Streit. Das Kind sagt vielleicht, du hast mich immer bevormundet, die Eltern sagen, wir haben immer prima für dich gesorgt. Also ich glaube, der Verweis auf die Fürsorge sozusagen hilft da auch nicht viel weiter, sondern ist auch wieder Anlass, um weiterzufragen. Und vielleicht noch einen kleinen dritten Punkt. Mir scheint auch die Idee der Schuldigkeit deswegen so problematisch, weil es ja so aussieht, als hätten nur die Eltern ganz viel für die Kinder getan. Das stimmt natürlich, was die Fürsorge anbelangt. Aber auch Kinder schenken ihren Eltern doch eine Menge. Und Maria Montessori hat deswegen sogar die Idee umgedreht. Sie hat gesagt, wenn hier jemand in der Pflicht ist, dann sind es die Eltern. Denn die haben ganz viel erhalten an Lebenssinn und an Vertiefung ihrer eigenen Existenz. So würde ich das nun nicht sagen. Ich glaube, die Idee der Schuldigkeit hat sowieso in Beziehungen keine besonders hilfreiche Funktion, weil sie nämlich was Trennendes hat und nicht was Verbindendes. Aber ich finde schon, man kann diese Idee doch auch insofern ernst nehmen, dass man sagen könnte, es geht hier nicht um Schuldiger und Gläubiger, sondern wenn schon, um zwei Seiten, die beide investiert und geschenkt haben.
Es gibt ja noch ein, finde ich, sehr, sehr starkes Argument in Ihrem Buch für die These, dass wir unseren Eltern nichts schulden, nämlich die Tatsache, dass wir nicht um unsere Geburt gebeten haben. Also wir konnten uns nie dafür entscheiden, geboren zu werden.
Ja, das ist genau so. Und es gibt natürlich auch Philosophen, die sagen, man ist ins Leben gezwungen worden. Das sagt Immanuel Kant. Das sagt natürlich erst recht Arthur Schopenhauer, der die Existenz an sich was ganz Schreckliches findet. Ich bin immer so ein bisschen selber zurückhaltend mit diesem Argument. Ich finde, es hat was. Allerdings klingt das dann eben auch gleich so undankbar. Als würde man sagen wollen, naja, ich habe um diese Existenz doch nicht gebeten. Ich wollte das ja gar nicht. Ich möchte es eigentlich gerne zurückgeben. Und so ist es ja nun auch wieder nicht. Die meisten Menschen empfinden ihre Existenz ja durchaus als Geschenk. Und zum Glück ist das so. Aber die Frage bleibt dann trotzdem, müssen wir dankbar sein im Sinne einer Schuld für etwas, worum wir nicht gebeten haben? Und das glaube ich tatsächlich nicht.
Nun ist es ja so, dass im Recht es durchaus diese Schuldigkeit gibt. Also Sie zitieren auch an einer Stelle das berühmte Rabenvater-Urteil. Vielleicht können Sie den Fall nochmal erzählen. Also es geht ja ganz grob gesagt um einen Mann, der für seinen Vater aufkommen soll, also sozusagen Pflegegeld bezahlen soll, genau weiß ich es nicht. Und dieser Mann hat geklagt dagegen, gegen dieses Urteil.
Genau, also der wurde sogar erst sozusagen nach dem Tod des Vaters noch darum gebeten, Geld zu bezahlen. Ich glaube, es waren irgendwie 9.000 Euro, die er nachbezahlen sollte. Das hat zu tun mit dieser Verwandtenunterstützungspflicht, die wir in der Schweiz kennen, die es in Deutschland gibt. Es war ein Fall aus Deutschland. Und das ging durch drei Instanzen und man hat den Sohn verpflichtet zu zahlen. Interessant oder pikant an dem Fall ist, dass der Vater den Kontakt zu diesem Sohn abgebrochen hat und der Vater hat den Sohn auch enterbt. Das ist deswegen wichtig, weil man ja noch sagen könnte, na ja, wenn Kinder sehr viel erben von ihren Eltern, warum sollten sie dann nicht wieder etwas von diesem Geld abgeben, um für die Pflegekosten der Eltern aufzukommen? Und das scheint mir tatsächlich eine plausible Überlegung zu sein. Aber in diesem Fall wurde der Sohn auch noch enterbt und der Sohn wollte den Kontakt zum Vater unbedingt aufrechterhalten. Er hat sich immer wieder bemüht, aber der Vater wollte den Kontakt nicht mehr zu diesem Sohn. Und dennoch wurde er verpflichtet und in der Urteilsbegründung, und das hat mich philosophisch dann eben auch interessiert, wurde eben genauso argumentiert, dass man gesagt hat, der Vater hat seine Pflichten erfüllt bis zum 18. Lebensjahr des Sohnes, finanzieller Art, und deswegen muss jetzt der Sohn etwas zurückgeben. Jetzt, wie wir genau solche Rechtsideen fundieren, was eigentlich der Grund dafür ist, dass wir sowas haben, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Motive aufzuzählen. Und eine Gesellschaft kann immer aus unterschiedlichen Gründen gewisse Regeln etablieren. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass eine Regelung, bei der wir sozusagen Pflegekosten so allozieren, dass wir gucken, ob die Kinder dafür bezahlen können, an sich schon verkehrt wäre. Was mich interessiert, ist nur, was ist die Begründung dafür? Und die Begründung in der Gesellschaft ist eben sehr oft diese moralische Schuld, die Kinder haben. Und dagegen argumentiere ich im Buch. Das heißt nicht zwingend, dass die gesetzliche Lage sofort verändert werden müsste. Da müsste man ja auch genau gucken, eben wie es mit dem Erbrecht zum Beispiel und wer genau wird unter welchen Umständen wirklich zur Kasse gebeten. aber an sich mal lernen, umzudenken, dass ich glaube, dass diese Schuldpflicht eben so nicht begründbar ist. Das ist eigentlich mein Anliegen. Mhm.
Sie werden dann im Zuge dieses Buches immer genauer, ja, das ist wirklich spannend auch zu verfolgen, weil Sie, genau wie Sie ja sagen, Sie sagen zwar auf der einen Seite, Kinder schulden ihren Eltern nichts, aber das heißt auch nicht auf der anderen Seite, dass Kinder ihren Eltern gleichgültig sein sollten. Und diesen Korridor, den loten Sie aus im Zuge Ihres Buches und machen zum Beispiel dann an einer Stelle auch einen Unterschied zwischen Schuld und Dankbarkeit. Also Sie sagen, Kinder sind ihren Eltern nichts schuldig, aber das heißt nicht, dass sie ihren Eltern nicht durchaus dankbar sein können. Was genau ist der Unterschied zwischen einem schuldhaften Verhältnis zu den Eltern und einem dankbaren Verhältnis?
Erstmal danke, dass Sie das so bezeichnen, dass Sie sagen, es geht mir um Genauigkeit. Denn das ist, glaube ich, wirklich meiner Meinung nach die Quintessenz der Philosophie ist Genauigkeit. Und ich sage immer wieder, gerade in der heutigen Zeit sollten wir uns Genauigkeit leisten. Es ist so einfach geworden, einfach mal Parolen rauszubrüllen und Genauigkeit, das genaue Hingucken, Unterscheidungen treffen und versuchen, sich dann zu verstehen, das scheint mir wirklich ein Anliegen zu sein, was ich in diesem Buch auch versuche zu fundieren, sozusagen. Jetzt zur Dankbarkeit. Ich glaube, es gibt verschiedene Typen von Dankbarkeit. Es gibt tatsächlich so eine Dankbarkeitsschuld, wo man sagen würde, aus Gründen der Dankbarkeit solltest du etwas Bestimmtes für mich tun und wenn du das nicht tust, dann bist du undankbar. Und in dieser Art und Weise ist es sehr, sehr nahe bei der Schuld und da glaube ich tatsächlich, das haben Kinder eben nicht. Sie haben keine Schuldpflicht in dem Sinne. Aber dankbar zu sein heißt immer auch, positiv zu blicken auf das, was man erhalten hat. Dankbarkeit ist auch so etwas wie ein soziales Schmiermittel, nenne ich das. Also wenn wir uns bedanken beim Bäcker, dass er uns das Brot reicht, dann ist es ja nicht so, dass wir Dankbarkeit schulden. Im Moment, in dem wir bezahlt haben, schulden wir dem Bäcker überhaupt nichts mehr. Aber wir schulden insofern ein Zeichen des Dankes und wir sagen Dankeschön, weil wir damit anerkennen, Sie sind freundlich, Sie schenken mir hier auch noch ein Lächeln obendrauf. Ich schenke Ihnen ein freundliches Wort zurück. Und das scheint mir in sozialen Kontakten generell eine einfach gute Haltung zu sein. Dankbarkeit ist außerdem sehr nahe bei der Demut. Und die Demut ist eine Haltung, die ich für vollkommen unterschätzt halte. Das ist eigentlich eine Tugend, die ein bisschen altmodisch klingt, die mir aber sehr, sehr gefällt. Weil sie zum Beispiel anerkennt, dass man immer gut daran tut, erst einmal freundlich zu blicken und eben dankbar zu blicken und nicht irgendwie diese krawallige Haltung einzunehmen, die die Menschen von sich weist. Also insofern, dankbare Kinder sind Kinder, die erst einmal würdigen, was die Eltern für sie getan haben. Aber das heißt nicht, dass die Eltern umgekehrt sagen können, wenn du nicht Abi machst, wenn du nicht jeden Sonntag vorbeikommst, dann bist du ein undankbares Kind. Also dieser Vergleich sozusagen oder diese Gleichung würde nicht funktionieren.
Aber vielleicht, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, würden Sie denn sagen, dass die Eltern zunächst einmal nichts von ihren Kindern erwarten dürfen?
Also was die erwarten dürfen, weil sie auch Menschen sind, ist grundlegender Respekt. Und um das auch mal festzuhalten, viele Kinder lassen es an Respekt für ihre Eltern vermissen. Punkt. Und das geht nicht. Umgekehrt lassen es aber auch Eltern an Respekt für ihre Kinder vermissen. Und auch das geht nicht. Also grundlegender Respekt, den kann man erwarten. Das ist das eine. Das zweite ist, und da kommen wir, glaube ich, wirklich in die Tiefen des Buches rein, ist das für mich einer der Dreh- und Angelpunkte, ist der Begriff der Verletzlichkeit. Jede intime Beziehung hat als Kehrseite der Nähe, der Intimität, der Liebe, der Zuwendung Verletzlichkeit. Sie können nicht lieben, sie können sich nicht binden, ohne sich ganz sehr auch verletzlich zu machen. Weil sie sich anvertrauen, weil sie intime Details austauschen, weil sie sich Geschichten erzählen, weil sie sich erleben in Momenten der Verzweiflung und so weiter. Und mit diesem Vermächtnis sozusagen sorgfältig umzugehen, auch das können wir voneinander verlangen. Wir können voneinander erwarten, dass wir uns nicht verraten und an den Feind sozusagen ausliefern. Und das ist nicht trivial. Also auch da wieder können wir, glaube ich, von der Literaturgeschichte ganz viel lernen. Denken wir zum Beispiel an die Siegfried-Sage. Wer genau verrät Siegfried? Es ist die Kriemhild. Und wer ist Kriemhild? Naja, Kriemhild hat natürlich ein intimes Verhältnis mit dem Siegfried und die weiß ganz genau, wo er nicht gebadet wurde im Drachenblut. Und ich glaube, das ist wichtig, das einfach mal festzuhalten. Diese Verletzlichkeit, die es da gibt in dieser Beziehung, der sollten wir angemessen Rechnung tragen. Und dieses diese Pflicht, die haben wir. Aber die erwächst eben aus dieser Beziehung, nicht aus dem Geburtsgeschenk oder so etwas.
Genau, das glaube ich, ist wirklich ein spannender und wichtiger Punkt, dass Sie schon sagen, dass dieses familiäre Verhältnis oder das Verhältnis von Eltern und Kindern eben ein sehr, sehr besonderes ist, was es von anderen Verhältnissen klar unterscheidet. Also Sie sagen zum Beispiel auch, und das ist ja eine These, die man auch bestreiten könnte, Sie sagen zum Beispiel auch, sie ist unersetzlich eigentlich, ne? Sie sagen, glaube ich, an einer Stelle, das ist Unsinn zu behaupten, dass Freunde an die Stelle der Familie treten könnten. Da gibt es ja auch andere Auffassungen. Ich habe gerade von Christina von Braun das neue Buch gelesen, Blutsbande, wo sie sagt, eine moderne Gesellschaft muss es schaffen, von der Verwandtschaftsbeziehung in die soziale Beziehung zu kommen. Und das ist ja auch faktisch das, was wir gerade erleben. Also Patchwork-Familien, Reproduktionsmedizin. Also eigentlich sind wir immer mehr auf dem Weg weg von den Blutsbanden. Und sie sagt, eine moderne Gesellschaft muss es schaffen, das soziale Gefüge stark zu machen und die Blutsbande, die Verwandtschaft zurückzudrängen. Was würden Sie sagen zu so einer These?
Ich würde dem absolut zustimmen, aber das widerspricht nicht meiner These. Also meine These ist, Eltern und Kinder, das ist immer was anderes als Freunde. Damit sage ich nicht, dass Eltern und Kinder immer genetisch verwandt sein müssen. Also da bin ich ganz bei von Brauns These. Ich glaube, die meisten, also wirklich die allermeisten, können sehr klar sagen, wer ihre Eltern sind. Das heißt nicht, dass das zwingend genetisch Verwandte sein müssen. Auch Adoptivkinder haben Eltern. Menschen mit Patchwork-Familien, die würden vielleicht sagen, ich hatte 2 Mütter, aber niemand hat 7 Mütter. Viele haben aber 7 oder 10 Freunde. Also ich glaube schon, Eltern und Kinder, das ist was ganz Spezielles. Jetzt kann man sich fragen, wie definiert man das genau? Ich würde sagen, das hat etwas damit zu tun, wer primäre und langfristige Verantwortung für uns wahrgenommen hat in der Rolle des Erziehers, der Erzieherin. Und ich glaube, das würde auch Frau von Braun sagen. Meine These ist nur, auch wenn wir nicht genetisch verwandt sind, es ist trotzdem so, dass diese Beziehung, genau wie Sie es gesagt haben, sie ist unersetzbar, sie ist unvergleichbar und sie ist auch unfreiwillig. Also diese Idee, dass es sowas gibt wie Ex-Freunde zum Beispiel, Ex-Partner, die kann man nicht auf die Familie übertragen. Es gibt keine Ex-Eltern, es gibt keine Ex-Kinder. Sie können den Kontakt abbrechen, aber sie werden diese Bande nicht los. Jetzt klingt das erstmal nur schrecklich. Man denkt, was ist das denn? So ein unfreiwilliges Verhältnis. Es ist aber nicht nur schrecklich. Es kann schrecklich sein, es kann verstörend sein. Aber es ist auch ein Reservoir an Zugehörigkeit, die man eben nicht sich erst einmal erobern muss. Man muss nicht schon am Anfang kämpfen um diese Beziehung, sondern man ist sie ein Stück weit auch gegeben. Und viele erleben die Familienbeziehung auch als robuster. Also ich weiß nicht, was Sie für eine Familienbeziehung haben, aber ich bringe zum Beispiel immer das Beispiel meiner Geschwister. Viele Dinge, die die tun, würde ich in meinen Freundschaften nie akzeptieren. Ich würde mich möglicherweise auch mit meiner Schwester nicht unbedingt anfreunden. Aber das macht überhaupt nichts. Ich liebe sie als meine Schwester und man hat eine gewisse Toleranz, weil man auch weiß, da ist irgendwie noch ein anderer Boden da. Also insofern glaube ich wirklich, die Beziehung ist sehr anders. Und ein anderer Punkt ist, sie ist eben auch nicht ersetzbar mit neuen Personen. Ich weiß nicht, ob Sie den Film Toni Erdmann gesehen haben. Da gibt es diese wunderschöne Szene, wo Toni Erdmann in sehr viel Ärger in dieser Bar, in dieser Hotelbar zu seiner Tochter sagt, ich habe mir übrigens eine Ersatztochter genommen. Und das ist natürlich deswegen lustig, weil es das einfach gar nicht gibt. Was soll das denn sein, eine Ersatztochter? Kein Mensch kann diese spezifische Person wirklich ersetzen. Und im Gegenteil, es ist ja eigentlich sogar beleidigend, von jemandem zu sagen, er sei ein Ersatz.
Mir fällt jetzt gerade noch ein anderes Buch ein, mit dem ich Sie gerne jetzt konfrontieren würde, weil das vielleicht doch nochmal eine kleine Gegenthese hat. Und zwar ist das das Buch von Édouard Louis, der ja über, jetzt fällt mir der Titel gerade nicht ein, jedenfalls beschreibt er in diesem Buch seine Herkunftsfamilie. Und er kommt eben aus einer Unterschichtsfamilie, also es ist ein französischer Autor, Front National Wähler, extrem rechts.
Sprechen wir jetzt nicht über Rückkehr nach Reims?
Nee, das ist Didier Eribon, aber genau. das ist aber sozusagen schon das richtige
Milieu. Also ich kenne nur Rückkehr nach Reims und Didier Eribon, das andere Buch Man hat darüber gelesen, aber ich habe das Buch selber nicht gelesen.
Also, das macht auch nichts. Es geht auf jeden Fall darum, dass da ein Autor ist. Er ist selber homosexuell, er ist total offen, links und kommt aber eben aus dieser Familie, die extrem rechts ist, extrem verschlossen. Er beschreibt auch das Familienleben, es ist fürchterlich. Und der würde zum Beispiel nie sagen, ja, ich habe vielleicht mit meinem Vater oder mit meiner Mutter nichts gemein, aber hey, es sind immerhin mein Vater und meine Mutter. Sondern was er beschreibt, ist eigentlich wirklich, was ist das für ein seltsamer und absurder Zufall, dass ich in diese schreckliche Familie hineingeworden bin und nichts verbindet mich mit denen, nichts.
Das stimmt nicht.
Also gut, es verbindet mich das Blut, ja, aber mehr nicht.
Das glaube ich nicht. Das glaube ich definitiv nicht. Und ich würde sogar sagen, wenn dem so wäre, hätte er dieses Buch nicht schreiben müssen. Mhm. Er arbeitet sich ab an dieser Beziehung. Also wie gesagt, ich kenne nur Artikel über dieses Buch. Ich habe es nicht gelesen. Ich will dem Buch nicht Unrecht tun. Aber das sieht man ja immer wieder. Peter Weiss hat mal gesagt, Eltern sind die Portalfiguren unseres Lebens. Und ich glaube, das stimmt. Wir werden diese Portalfiguren nicht los. Und eine Portalfigur, die steht auf einem Sockel. Und das hat natürlich eine gewisse Problematik auch. Diese Eltern, die schweben irgendwie über uns. Und unser Leben ist oft ein Abarbeiten. Und wenn wir uns überlegen, auch jetzt Pierre Bourdieu zum Beispiel, diese Idee des Habitus, dass uns die Familie eigentlich ins Blut oder auch von mir aus in die soziale Beziehung, aber in unseren Habitus, in die Art und Weise, wer wir sind, wie wir sind, eingeht, dann können wir nicht einfach sagen, ich habe mit denen nichts gemein. Zumindest hat man eine Geschichte gemein. Und die Person zu sein, die wir sind, heißt immer auch, Gewordene zu sein. Oder um mit Hannah Arendt zu sprechen, wir sind eben immer angefangene Anfänge. Wir sind nicht Anfänge full stop, sondern wir sind angefangene Anfänge. Wir setzen Geschichten fort. Und das zu erkennen, das kann schmerzhaft sein für Personen, die solche Zerwürfnisse erleben. Es kann aber auch wunderschön sein. Ich glaube einfach, dazu kann man wirklich nichts Generelles sagen. Ich glaube, generell kann man nur sagen, man irrt sich, wenn man sagt, Familie spielt für mich überhaupt keine Rolle. Ich glaube, das stimmt wirklich nicht.
Nee, das müsste man ja auch nicht unbedingt sagen. Man kann ja sagen, sie spielt für mich eine Rolle und ich sehe durchaus, dass das meine Familie ist und dass ich deren Kind bin, aber trotzdem empfinde ich keine Liebe oder ich empfinde keine Verbindung. Ich empfinde mich eigentlich nicht zugehörig. Und ich glaube, also ich stelle mir zumindest vor, dass das ein schreckliches Gefühl ist.
Richtig. Und das ist deswegen ein schreckliches Gefühl, weil wir eben nicht drüber hinwegkommen können. Also nehmen wir noch einmal die Parallele zur Freundschaft. Wir kennen das ja alle, dass wir befreundet sind, vielleicht auch in einer Liebesbeziehung stecken und alles ist wunderbar und irgendwann kommt es zu einem Zerwürfnis und letztendlich sogar zum Bruch. Dann gibt es vielleicht eine Phase, wo wir sehr verletzt sind, sehr trauern, aber irgendwann, hoffen wir zumindest, kommen wir über diese Situation hinweg. Wir verschmerzen das, wir vergessen das. Ich glaube, das gibt es bei der Familie so wirklich nicht. Und da gibt es auch sehr viele interessante Studien dazu, dass Menschen, die den Kontakt zu ihren Familien abbrechen, tatsächlich ein Stück weit so eine Wunde behalten. Und ich glaube, das stimmt tatsächlich. Was aber interessant ist, und da würde ich wiederum diesem Autor auf jeden Fall recht geben, es kann natürlich Situationen geben, in denen wir merken, wir teilen wirklich jetzt rein an emotionaler Nähe nichts mehr mit unserer Familie. Und genau deswegen würde ich sagen, naja, und Pflichten, die kommen eben aus dieser hingebungsvollen, intimen Beziehung. Und wenn es diese Beziehung jetzt emotionaler Natur nicht gibt, dann gibt es auch keine Pflichten. Und ich glaube, das ist gerade für Menschen auch befreiend, die eben ein sehr schlechtes Verhältnis zu seinen Eltern haben. Da kommt mir auch noch Oliver Sacks in den Sinn, der große Neuropsychologe, der diese wunderschönen Bücher geschrieben hat über die Frau, die dachte, der Mann sei ein Hut und so, sie kennen das alle. Der hat ein kleines Büchlein geschrieben am Ende seines Lebens, das heißt Dankbarkeit. Und da beschreibt er, auch er, ein Homosexueller, wie seine Mutter ihn verstoßen hat, als er sein Coming-out hatte, ihn zurückgewiesen hat und wie er den Kontakt abbrechen musste zu seiner Familie. Und viele, viele Jahre nach dem Tod der Mutter geht er zurück nach Israel mit seinem Mann und sie feiern in dieser erweiterten Verwandtschaft Schabbat. Und er beschreibt, wie das für ihn ein Heimkommen ist und noch einmal wie ein Heilwerden. Und ich glaube, das ist genau dieser Moment, wo man merkt, ich kann doch noch einmal meine Familie, diesen Hallraum noch einmal erleben und noch einmal für mich eröffnen, obwohl die Personen, die eigentlich die Portalfiguren waren, nicht mehr da sind.
Vielleicht gehen wir nochmal zurück zu nicht ganz so extremen Fällen, zu eher so den Fällen, die vielleicht jetzt für die meisten von uns anschlussfähig sind. Also kehren wir nochmal zurück zur Verletzlichkeit, zur Dankbarkeit. Also wir haben jetzt schon gelernt, wir schulden unseren Eltern nichts, aber trotzdem gibt es eben die Verletzlichkeit des anderen. Es gibt sozusagen meine Pflicht, das auch zu achten, zu respektieren, sorgfältig umzugehen, umsichtig zu sein, eben möglicherweise auch dankbar zu sein. Und jetzt wäre ja eine interessante Frage, wie denn dann aber eigentlich das Verhältnis ist von diesen Pflichten, ja, von diesen moralischen Pflichten und aber auch, ja, sozusagen dem Respekt mir selbst gegenüber. Weil das ist ja oft der Konflikt, dass wir denken, ja, ich bin dem anderen wahnsinnig dankbar oder ich habe sogar die Pflicht, dankbar zu sein. Und ja, ich weiß genau, es verletzt den unglaublich, wenn ich jetzt nicht zu seinem, weiß ich nicht, Geburtstag komme. Aber es gibt für mich gute Gründe zu sagen, ich kann und will jetzt einfach nicht. Also was wiegt dann am Ende schwerer?
Ich glaube, es geht nicht darum, eine abschließende Antwort darauf zu geben. Und wir können schon gar nicht eine generelle Antwort geben, weil jede Eltern-Kind-Beziehung ist anders. Also mein Buch ist keine verallgemeinerbare Antwort für die spezifischen Fälle, sondern es geht darum, einfach mal so ein paar Prinzipien zu besprechen. Und ich glaube, was wir sagen können, ist, es geht in der Ethik eben nie nur darum zu sagen, was schulden wir einander, sondern sehr oft auch zu gucken, wie gelingt Leben, wie gelingt Zusammenleben, wie gelingt glückliches Leben, wie gelingt Erfüllung im Leben. Und meine These ist, das gute Kind ist eben ein Kind, das am Abend sozusagen in den Spiegel gucken kann und den Eindruck hat, oder am Abend des Lebens auch, mein Leben ist irgendwie rund verlaufen. Ich habe versucht, mein Bestes zu geben, dass meine Beziehungen irgendwie gelingen konnten. Und dazu gehört einerseits dieser Respekt, aber dazu gehört natürlich auch, ein eigenes Leben zu leben. Wir alle haben auch diese Aufgabe, uns selber ein Stück weit verwirklichen zu können, unseren eigenen Bedürfnissen und Interessen nachgehen zu können. Und für sich festzuhalten, es geht nicht darum, kaltschnäuzig über die Bedürfnisse der Eltern hinwegzugehen. Es geht aber auch nicht darum, jeden Wunsch der Eltern schon als Marschaufforderung sozusagen zu verstehen und als Pflicht zu verstehen, sondern zu anerkennen, ich darf auch mein Leben leben. Es gibt die schöne Geschichte von Schopenhauer mit den Stachelschweinen, die ich am Ende dann noch einmal schildere. Dass Gesellschaft sowas ist eigentlich wie eine Stachelschweinkolonie, wo die Stachelschweine frieren, es ist Winter, sie drängen sich aneinander, weil sie Wärme suchen, aber gleichzeitig pieksen sie sich dauernd, wenn sie sich zu nahe kommen. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild für die Familie, weil die Stachelschweine, wie wir Familienmitglieder auch, dauernd darum bemüht sein müssen, den richtigen Abstand zu finden und zu anerkennen, Nähe hat eben immer diese Kehrseite der Verletzlichkeit. Und es geht immer darum, auszutarieren, wo stehe ich, wo stehst du. Im Grundsatz aber, und daran halte ich fest in dem Buch, sind Kinder frei, ihr eigenes Leben zu leben und halt auch hier und da als Stachelschwein ein bisschen den Abstand zu vergrößern.
Vielen, vielen Dank, Barbara Bleisch, für dieses wirklich interessante Gespräch über Ihr neues Buch, Warum wir unseren Eltern nichts schulden. Vielen Dank. Und wir haben es jetzt schon mitbekommen, Barbara Bleisch ist nicht nur eine großartige Philosophin, sondern auch eine lebenskluge Frau. Und deshalb bin ich umso glücklicher und stolzer, dass wir sie als Kolumnistin im Philosophiemagazin haben. Und das Tollste ist, wenn Sie jetzt noch Fragen haben, philosophischer Natur, ethischer Natur, lebenspraktischer Natur, Sie können nämlich Ihre Frage an unser Magazin schicken und dann wird Barbara Bleisch die Frage in unserem Heft beantworten. Die Adresse ist kontakt@philomag.com und wenn Sie sich das Heft nochmal und auch die Kolumne von Barbara Bleisch näher angucken möchten, der Stand ist direkt hier hinter dem Forum Literatur. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, dass morgen hier an diesem Platz um 12:30 Florian Werner sein neues Buch vorstellen wird, Die Weisheit der Trottellumme, was wir von Tieren lernen können. Auch er ist Kolumnist des Philosophie-Magazins und wird hier morgen um 12:30 sein Buch vorstellen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und Ihnen, Barbara Bleisch, nochmal vielen Dank fürs Kommen. Danke sehr.
Dankeschön, vielen Dank. Danke fürs Interesse.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.